365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jörg Burger ist nicht nur als Regisseur und Kameramann begeistert vom Naturhistorischen Museum, sondern auch als Privatperson ein leidenschaftlicher Freund des Hauses. Der freischaffende Künstler war schon Kameramann des Dokumentarfilms zum Kunsthistorischen Museum auf der anderen Seite des Maria-Theresia-Denkmals. Jörg Burger ist ein Universalist des Dokumentarfilms. Er arbeitet an der Kamera, führt Regie, schreibt das Buch und verantwortet den Schnitt genauso wie die Produktion. Heute bei 365 mit seinem aktuellen Film Archiv der Zukunft über die Arbeit im Naturhistorischen Museum, insbesondere der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort tätig sind, Jörg Burger. Jörg Burger, vor 10 Jahren Kameramann bei einer Riesenproduktion übers Kunsthistorische, jetzt ein paar Schritte rüber ins Naturhistorische als Regisseur. Ist das die Fortsetzung von dem anderen Film vor 10 Jahren?
Nein. Das Naturhistorische Museum hat mich schon seit vielen, fast Jahrzehnten interessiert. Ich bin ein Freund des Naturhistorischen Museums bei dem Verein. Und da hat man Möglichkeiten, sozusagen hinter die Bühne zu schauen. Man kann bei Sonderveranstaltungen dabei sein. Ich war zum Beispiel das erste Mal dann in der Präparation. Und da habe ich das erste Mal erfahren, dass sozusagen das eine riesige Forschungseinrichtung ist, dass die ganzen Erdwissenschaften vereinigt sind. Und dass es die zweitwichtigste Forschungsstelle ist nach den Unis in Österreich. Und es sind ungefähr 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da arbeiten. Und die gesamte Erdwissenschaft ist da vereinigt und da können die Leute untereinander kommunizieren. Da geht die Archäologin zum Geologen und sie analysieren gemeinsam die neuen Erkenntnisse über zum Beispiel die Venus von Wildorf oder Frau von Wildorf. Und aufgrund der neuen Erkenntnisse mit diesem super tollen Scanner, der jetzt ganz neu im Museum steht. Und dann stellen wir plötzlich fest, die ist zwar hier gefunden, aber nicht erzeugt und geschaffen worden. Und jetzt rätselt man, woher kommt die? Und da findet man plötzlich Einschlüsse, die von Muscheln und solche Sachen drinnen. Und das ist natürlich dann total spannend, diese Leute zu begleiten. Das war das Verhältnis perfekt. Also das gesamte Museum ist total hinter dem Projekt gestanden und eigentlich nie irgendwie nachgefragt, kontrolliert, sondern einfach uns machen lassen. Und ihr mein Vorteil war, dass man relativ viel Zeit nehmen konnte, Corona-bedingt etc. Und so Dinge erwischen konnte, filmen konnte, die man in einem normalen, regulären Drehablauf, ein Block, 3 Wochen zum Beispiel, nie bekommen könnte.
Meine erste Idee war auch, gibt es den Film deshalb jetzt, weil wir rund um Klimawandel, Klimakrise so viel reden und daher das Naturhistorische ein Ort ist, wo ich dazu seriöse Informationen finden kann? Hat das was mit dem Zeitgeist zu tun, weil wir Fridays for Future haben?
Eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert Wissenschaft, Kunst. Und ich sage das ein bisschen unwissenschaftlich. Mich fasziniert, dass es von der Urzelle bis hin evolutionstechnisch, bis hin gibt es Mozart. Wie kann das passieren? Und die wichtigste Leistung, sage ich mal, der Evolution ist einfach für mich Kunst und Wissenschaft. Der Rest ist wie immer, man haut sich die Schädel ein, wie man das bleibt.
Apropos Schädel einhauen, da gab es ja gerade die Covid-Zeit, die Diskussionen rund um die Impfungen und da hat die Wissenschaft ja viel an Renommee zunächst gewonnen und dann wieder verloren. Wie fühlt sich das dann in einer solchen wissenschaftlichen Einrichtung an? Haben die Menschen dort das Gefühl, sie werden gemocht? Haben die Menschen dort das Gefühl, sie werden in Frage gestellt?
Ich glaube, im Museum selber weniger, aber mir ist völlig bewusst, dass einige oder viele Wissenschaftlerinnen da schon irgendwie zweifeln. Und ich selber bin völlig paff über diese Ergebnisse, weil sie völlig verrückt sind. Und mir ist es rätselhaft, wie dünn das Eis der Kultur dann eigentlich wird.
Und wenn man dann aber jetzt das so beobachten kann wie in diesem Film, mit so vielen Details, kommt man da nicht drauf, dass Wissenschaft eben nicht die Präsentation von Ergebnissen, sondern die Suche nach Dingen, von denen wir noch nicht wissen, wie sie ausschauen ist?
Ja, auf alle Fälle. Wissenschaftlerin sagt auch, wir Erkenntnisgewinn, das ist das Zentrale. Ich meine, es gibt andere Wissenschaften, die natürlich viel plakativer sind, wenn wir das neue Teleskop in den Weltraum schicken und wenn wir noch näher zum Urknall blicken können, etc. Das ist, und dann tolle Bilder generieren kann, das ist natürlich ein toller Effekt natürlich, aber im Grunde genommen ist es genauso Grundlagenforschung und genauso fragwürdig, wenn man das so betrachten möchte, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber im Endeffekt ist Wissenschaft, dort der Grundlagenforschung, ein zentraler Punkt.
Kommen wir zum Film. Wie kann man aus 30 Millionen Objekten aussuchen, was ist jetzt diese Geschichte, die ich für die 2 Stunden präsentieren möchte?
Naja, das ist teilweise natürlich intuitiv. Mein Konzept war so, ich gehe völlig quasi mein ahnungsloses Haus und von einer Abteilung in die nächsten, mache die Tür auf und frage, was macht sie gerade? Und dann lernt man die Leute kennen, die Projekte kennen und dann sagt, das ist interessant, das ist interessant. Es ist ja nicht so, dass alles gleichzeitig passiert. Die experimentellen Archäologen machen zu gewissen Zeiten ihre Forschungen, ihre Projekte und man kann das nicht planen, ob das ein Löwen bei der Präparation liegt. Sondern man muss einfach permanent präsent sein und einen gewissen Zeitspielraum sich da ja, einplanen oder sich nehmen einfach.
Aber es waren zumindest die Abteilungen. Also da habe ich die Dinosaurier, da habe ich die Präparationen, da habe ich die Archäologie, da habe ich vielleicht auch noch was Lebendiges.
Naja, es ist nicht in jeder Abteilung passiert sehr viel. Es gibt Abteilungen, die arbeiten an neuen Projekten, die müssen genauso einreichen bei Forschungsstellen. Und dann gibt es natürlich, was für einen Film spannender ist, sind natürlich Abteilungen, wo handwerklich was passiert, wo Gefäße zusammengeklebt werden, wo Tiere präpariert werden und solche Sachen halt.
War das auch das Kriterium zur Unterscheidung, dass ja manche Interviews in szenischer Form und andere in gesetzter Form gedreht worden sind? Hat das mit den Tätigkeiten der Menschen zu tun?
Auf alle Fälle, ja. Weil wenn die Präparation etwas im präparierenden Tier herrichten für eine nächste Ausstellung, das ist natürlich visuell interessanter als wie im DNA-Labor, wo einfach die visuelle Aufregung so ein bisschen geringer ist und dann gibt es eine tolle Abteilungsleiterin, die einfach wahnsinnig tolle Sachen erzählen kann.
Aber dann hat man ja vor allem auch noch das Backup dieser Architektur.
Genau. Und das Museum hört das wahrscheinlich nicht so gerne, aber für mich ist es ein Museum von einem Museum. Diese Architektur, diese teilweise, das ist ja alles nur original. Die Glasscheiben von den Vitrinen ist alles nur original, die schon sozusagen, weil Glas ja kein fester Stoff ist, muss man mal schauen, wie schaut man rein, weil es ist alles schon ein bisschen verzerrt. Und die Atmosphäre ist einfach toll. Ich meine, ich bin hunderte Male im Museum, ich kenne es in- und auswendig, ich gehe trotzdem wegen der Atmosphäre noch immer dahin. Es ist einfach so was Beruhigendes fast.
Es ist ja auch ein Gesamtkunstwerk, weil es sind ja die Räume gestaltet, je nach Thema.
Genau, genau. Und zwar evolutionsablaufend ist es gestaltet und oben an der Decke sieht man dann die Bilder dazu. Und es ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk, das Museum.
Ich habe mich dann ein bisschen gefragt, warum wurde da der Ort überhaupt verlassen? War das fördertechnisch getrieben, dass ich auch in anderen Bundesländern drehen musste wegen der Förderung? Oder war das wirklich auch Teil der Geschichte? Weil sonst wäre doch diese Einheit des Ortes so verführerisch.
Nein, das war eigentlich den Wissenschaftlerinnen total wichtig, dass sie sozusagen auch Feldforschung betreiben. Das ist ein riesiger Teil ihrer Aufgabe ist, auch außen zu forschen. Und das sind tolle Projekte, die sie machen. Ich würde das nicht so einfach nur reduzieren auf das Haus, sondern mir geht es um die einzelnen Abteilungen und was sie wissenschaftlich da betreiben.
365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass da geforscht wird, aber es wird ja auch gesammelt. Und wie erzähle ich sowas?
Erstens durch Bilder natürlich, gerade in der Botanik, wo man sieht, diese riesigen Abteilungsräumlichkeiten voll gestopft mit Dingen, teilweise über Erzählung und 30 Millionen Objekte, teilweise im Tiefspeicher, wo man einfach immer mehr das Gefühl bekommt, das Haus ist einfach voll mit eben Objekten, die aber nach wie vor total wichtig sind für die Forschung. Es gibt die 3 Säulen im Museum, also wenn du im Museum als Wissenschaftlerin beginnst, musst du einen Vertrag unterschreiben, steht, du bist zuständig für Forschung, Vermittlung und für die Sammlung, dass die jederzeit der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden kann. Also die ganzen 30 Millionen Objekte sind aktuell noch für die Wissenschaft notwendig. Und der Ausstellungsbereich, das sind glaube ich 3% der Objekte, ist Vermittlung. Aber der Hauptaspekt ist dann schon die Forschung und die Sammlung, die für die Forschung wichtig ist.
Und warum wird was in eine Sammlung aufgenommen?
Das Zentrale ist, dass die Objekte genau datiert sind und lokalisiert sind. Also wenn ich dem Museum jetzt das gigantischste Hirschgeweih bringen würde und ich wüsste nicht, woher das ist und wann das geschossen wurde, ist es für die wertlos. Es muss einfach wirklich genau einordbar sein in der Sammlung. Dann gibt es, die haben natürlich, ich sage immer, ein bisschen ein neueres Problem, dass die großen privaten wissenschaftlichen Sammlungen, also wirklich perfekte große Sammlungen, vererbt werden, aufgelassen werden, egal wie immer, oder der Besitzer möchte sie gut platzieren, die kommen zum Museum. Also da reden wir dann von 40.000 neuen Herbariumsblättern oder ich glaube 16.000 oder 18.000 Vögel aus England etc. Schmetterlingssammlung. Das muss natürlich alles wieder neu integriert werden, obwohl die Schwierigkeit ist, die alten Sammlungsteile zu digitalisieren, aufzuarbeiten. Es ist ja dann oft das Problem, dass sie einen Teil haben, das hat eine gewisse Zuordnung und das muss man immer wieder prüfen, stimmt das noch? Oder ist es jetzt plötzlich eine andere Gattung oder gehört es jetzt plötzlich dorthin?
Jetzt erleben wir hier den total begeisterten Museumsbesucher Jörg Burger. Ja. Wer ist der Filmemacher? Und was wollte der Filmemacher mit dem Film?
Naja, was wollte er?
Oder was möchte er? Weil er kommt ja jetzt erst raus.
Ja, es ist, ich habe ja einen Film vor einigen Jahren gedreht. Das ist ja sozusagen ein bisschen eine Trilogie. Der heißt Focus on Infinity. Da geht es um die Unendlichkeitsforschung, eben um die Astrophysik. Und das Tolle ist, dass du immer wahnsinnig interessante und tolle Menschen triffst. Die sind teilweise unterrichten sie und die sind alle irgendwie toll, empfinden es toll, dass man sich für ihre Geschichte interessiert und sind total open-minded. Also gibt es nie Probleme. Sie können überall hin, sie können mit allen reden. Es gibt gewisse Ausnahmen bei den Top-Wissenschaftlerinnen, die dann die Honorare verlangen, weil sie teilweise davon sehr gut leben. Ist ein Pech, aber an sich war die Erfahrung ganz toll und mich interessiert eben die Menschen, die Wissenschaft betreiben und welche verrückten Dinge sie aufführen. Ob das jetzt in der Grundlagenforschung ist, wo man überlegt, braucht man das oder viele Leute das überlegen oder ob das in Astrophysik ist, wo sie Forschungsstätten haben, die sowas von unverstörbar sind. Ich bin da einen Kilometer unter die Erde gerast mit einem uralten Lift und da haben sie Detektoren aufgebaut, die unverstörbar sein.
Ist das sozusagen, wenn man das als Genre beschreiben möchte, so wirklich die klassische Form von Dokumentarfilm, wo es darum geht, etwas festzuhalten, was es gibt?
Nicht nur. Also bei Focus Infinity und bei meinem neuen Projekt über die Zeit, das sind dann schon eher essayistische Projekte. Und beim Naturhistorischen Museum war das einfach ganz konkret. Das sind die Leute, das sind die Abteilungen und da passiert was. Und denen schaue ich zu, das beobachte ich.
Warum heißt es Archiv der Zukunft?
Naja, weil die sozusagen diese Objekte total wichtig sind für die Forschung, auch in der Zukunft. Also da kommen immer wieder, ich glaube jede Woche mindestens ein Wissenschaftler und Wissenschaftlerin ins Haus und macht Vergleiche, studiert die Objekte und vor allem wichtig sind die Typen. Das sind die Tiere oder Objekte, die das erste Mal beschrieben wurden. Und an diesen Typen kann man Veränderungen detektieren, und das mit neuen Funden vergleichen. Es ist total wichtig, dass diese Riesensammlung sozusagen immer zugänglich ist. Und die Museen untereinander tauschen sich auch aus. Es ist total witzig, dass sie sozusagen Objekte auch austauschen, dass in New York liegt diese Pflanze und die New Yorker von Wien und die New Yorker schicken ihres Dinge nach Wien und dass es sozusagen safe ist.
Heute bei 365 der Kameramann und Regisseur Jörg Burger. Jörg Burger, jetzt kommen Sie ja auch von der Fotografie, haben unter anderem zum Beispiel auch einen Film über die Zemmodan gemacht. Also da gibt es eine große Affinität. Jetzt glaube ich zu spüren, dass es kein sehr konkretes Drehbuch gab, sondern Sie haben sich eingelassen auf das, was dort kommt und was gerade spannend ist. Wie war denn das mit dem Konzept für die Fotografie? Ist das auch spontan entstanden oder gab es da sehr wohl eine Überlegung? Die Bildgestaltung, also gibt es da irgendwie ein besonderes Konzept dahinter, wie ich das einfangen will?
Na, ich komme eigentlich so leidenschaftlich von der Architektur. Fotografie, ich habe Architektur studiert, ist dann abgebrochen.
Besonders schwierig, die Architekturfotografie gehört zu den High-Class-Fotodisziplinen.
Ja, aber das, ich brauche da nicht nachdenken, ich sehe das und mache das. Also ich habe da kein Konzept und bei jedem Projekt sind unterschiedliche Themen immer, mache ich das intuitiv eigentlich. Also ich habe nie ein Drehbuch, sondern lasse es auf mich zukommen und reagiere drauf. weil man das nie einschätzen kann, wie sich Menschen verhalten, wie sich Dinge entwickeln. Man hat einen gewissen Ansatz und merkt, es funktioniert nicht ganz und da hat man andere Ideen. Also ich bin da total offen eigentlich.
Und gibt es eine Idee vom Publikum, das man erreichen will? Stellt man sich das Publikum vor? Stellen Sie sich das Publikum vor? Ist es adressiert an junge Leute, an ältere? Oder gibt es auch da eigentlich nur das Angebot, ich mache das so ja, und jeder soll schon, nehmen? Weil
ich kann das nicht einschätzen, wen was interessiert. Es gibt Filme, die, ich habe jetzt im Kino gesehen, einen Film über Giacometti. Da sitzen nur 60 plus Leute drinnen. Und ich denke mir eigentlich, wenn mich das total interessiert, ich habe schon das Gespür, glaube ich, wenn mich das interessiert, interessiert das andere auch. Also ich habe nicht so Themen, die so abwegig sind oder so versponnen sind, sondern ich glaube, das ist dann einfach so, man spürt, was interessant sein kann. Ob das jetzt viele Leute sehen oder weniger, hängt davon ab. Aber ich glaube schon, dass es kein Film von mir jetzt irgendwo thematisch völlig uninteressant ist, muss ich gestehen.
Wie geht es einem Kameramann, der Regie macht?
Eigentlich sehr gut, weil ich kann das genauso machen, wie ich möchte. Ich muss nicht dann irgendjemand erklären, das macht man so oder so. Und ich komme eigentlich von der Ecke, dass ich sage, wie ich begonnen habe, für mich war das immer Gesamtkunstwerk. Produktion, Regie, Kamera, Schnitt, alles. Und dann hat man es irgendwie im Griff. Und der Vorteil ist teilweise, dass ich die Fehler, die ich selber mache bei der Kamera, dann beim Schnitt natürlich merke. Und dann sitze ich da und wie komme ich da jetzt darüber über das Problem? Also man lernt da schon viel dazu. Und das war immer so dieses Gesamtheitliche, war für mich extrem wichtig. Das hat sich ein bisschen verändert, weil es extrem anstrengend ist natürlich und vor allem dann in der Verwertung etc. etc. Und da ist es natürlich in einer Produktionsfirma viel angenehmer, weil du hast die totale Unterstützung, du hast einen Cutter und das ist dann schon ein bisschen leichter. Und in der sozusagen weiterführenden Verwertung, welches Kino komme ich, wenn die da jemand unterstützt, dann bist du wirklich sehr... Sehr im Einsatz.
Ich stelle da immer gern diese Frage bei Menschen, die so wichtige Key-Funktionen im Team, in Personalunion übernehmen. Fehlt dann nicht auch ein Sparring-Partner? Ist das nicht vielleicht manchmal auch gut, wenn Zweiten noch zu haben? Zum Beispiel bei Kamera und Regie?
Ich mache mir eigentlich überhaupt keinen Stress. Und wenn ich nur eine Stunde drehe und den Tonmeister einen ganzen Tag zahlen muss, ist mir das wurscht. Ich versuche nicht irgendwie mit Gewalt jetzt den Tag voll zu pappen. Dann habe ich eine tolle Regieassistentin, die Ines Kratz-Müller, die war immer dabei, auch bei der Semo da. Das ist natürlich total wichtig, also, dass man jemanden hat, der sich so in gewissen Situationen unterstützt, und wo man sich auch beraten kann und austauschen kann. Aber so bei Doppelfunktionen habe ich da eigentlich überhaupt kein Problem.
Und was macht die Bildgewalt aus, dass es ins Kino muss?
Das ist schwer von mir aus zu beurteilen. Ich glaube, dass ich, sage jetzt einmal ganz frech, ich kann es. Und da bin ich mir einfach sicher. Und ich mache nach wie vor meine Fotografie und das funktioniert. Das ist, man hat das Gefühl, wie das funktionieren soll, wie das ausschauen muss und wie man Dinge ins Bild bringt oder wie man es kadriert und solche Sachen.
Ja. Hier war mal der Fabian Eder und der hat gemeint, das Wichtigste an seinem Bildausschnitt sind die Dinge, die man nicht sieht. Kann der Jörg Burger was damit anfangen?
Absolut, ja. Also ich habe dann teilweise schon so Fotoserien gemacht, wo der Titel zum Beispiel immer das beschreibt, was daneben war, was man nicht sieht. Oder ich habe eine Fotoserie gemacht, die war relativ witzig. Da habe ich durch Zufall, das fällt der Name jetzt nicht ein, das älteste Fotoarchiv in Wien. Und da habe ich, damals war ich noch angestellt im Museum Moderner Kunst, und da habe ich ein Foto gebraucht von Che Guevara. Und das war alles nicht digital, sondern in Schachteln. Und die Damen, die da gearbeitet haben, haben wir sofort gefunden und so. Und ich habe dann auch noch geschaut. Und dann sehe ich immer Fotos und hinten ist immer die Beschreibung und die Pressestempel. Anschauungs Presse und so. Und dann stehen immer Texte, die super sind. Und dann dreht man das Bild um und das ist nichts. Und jetzt habe ich so immer nur die Rückseite fotografiert. Und das hat so über den Text und die Stempel einfach die Fantasie beginnt. Und ich habe dann angefangen, sozusagen die Texte selber zu schreiben und Fotos zu erfinden. Ich habe dann alte Schreibmaschinen gehabt, altes Papier aus den 30er Jahren und habe einfach Pressetexte geschrieben und sozusagen das mitfotografiert. Und vorne war gar nichts drauf.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe.
vielleicht auch interessant, das Gespräch 684 mit dem Regisseur Felix Breisach, der vor allem in der klassischen Musik zu Hause ist. Oder das Gespräch mit der Dokumentaristin Beate Thalberg, 558. Oder dem Dokumentarfilmer Nikolaus Geierhalter, Folge 860.
Der Fotograf, der hält ja etwas fest mit einem Kader. Und das ist dann quasi zeitlos. Steht so. Der Film steht nicht, der läuft ab. Kann man das irgendwie so trennen oder nicht?
Nein, nicht ganz. Ich halt manchmal mit unabsichtlich oder nicht direkt beabsichtigt, sondern weil es notwendig ist mit Tricks, dass ich sozusagen ein Filmbild, dass ich ein Foto mache und dieses Filmbild verlängere. Da gibt es einen total interessanten Effekt. Das war beim Film über die Elfi Semodan. Da habe ich dann ein Foto genommen und vorher gab es ein Filmbild, also eine Sequenz. Und wenn dann der Schnitt ist, hat man das Gefühl, dass bei dem Foto sich noch ein Grashalm bewegt. Also diese optische Täuschung oder diese visuelle Täuschung, mit der habe ich da manchmal ganz gern gearbeitet. Es fällt nicht auf, aber ich kann einfach ein Foto besser, sagen wir mal, manchmal manipulieren oder herrichten. Und hier beim Naturhistorischen Museum, da habe ich das, gibt diese Eingangssituation, die Halle mit den Bildern und so. Es war für mich nicht filmbar, weil es unerträglich ist, den Feuerlöscher zu sehen, den roten, und die grünen Fluchtschilder. Also habe ich ein Foto gemacht, habe das perfekt präpariert sozusagen, die Bilder teilweise aufgehellt, weil das sonst nicht möglich wäre, und habe das einfach alles rausretuschiert, dass einfach die Störungen weg sind. Das erlaube ich mir.
Da haben Sie mich jetzt sowieso dorthin geführt, wo ich diesen sozusagen Künstler in Ihnen ansprechen wollte. Wie geht es Ihnen denn mit der digitalen Nachbearbeitung?
Eigentlich für jemanden, der aus der total analogen Welt kommt, das ist großartig. Das ist großartig. Ich meine, Sie müssen einmal versuchen, ein Feinart-Print in Schwarz-Weiß, was Sie 30 mal 40 Zentimeter erzeugen. Das ist eine Höllentour. Ich kenne niemanden, der sich, oder einen kenne ich, ja, das stimmt, der ein staubfreies Labor gehabt hat. Sie müssen da, je größer das Bild ist, müssen retuschieren. Und dann gehst du zu einem Galeristen und der nimmt es und schaut einmal so, ob da irgendwas retuschiert worden ist. Es ist mühsam. Und jetzt habe ich die perfekte Methode gefunden, mit Fotografie zu arbeiten, ist wesentlich billiger. Und ich habe das total unter Kontrolle. Und das, was ich am Bildschirm sehe, das kriege ich dann ausgeprintet. Und das ist säurefrei. Haltbarkeit 100 Jahre, es ist wie echtes Fotopapier, ist halt Baumwolle und es macht das Leben viel einfacher und wesentlich billiger, die Arbeit.
Wie viel darf ich denn retuschieren und bearbeiten als Dokumentarist? Wo ziehen Sie Ihre Grenzen?
Nein, beim Film retuschiere ich nur, was extrem notwendig ist, weil das ist ein finanzieller großer Aufwand. Beim Foto gibt es für mich keine Grenzen, man darf es nicht sehen. Also ich mache keine Manipulationen, dass ich Dinge in den Raum stelle oder irgendwas, sondern einfach, wo ich mir denke, es muss mir passen.
Und beim Film? Zum Beispiel drehen Sie auf 4K?
Ja.
Ja, da können Sie reinzoomen, nein, Bildausschnitte verändern, theoretisch meine ich.
Unmöglich. Das ist für mich das ist wie eine Todsünde. Weil es ein Riesenunterschied ist, ob ich jetzt da, ich nehme jemanden auf in, sagen wir, 8K und dann wähle ich nachher den Bildausschnitt, wie ich möchte. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn die Optik wechselt. Es ist einfach nur ein Rausvergrößern. Die Tiefenschärfe verändert sich nicht. Es ist einfach unsinnig. Ich mache nur deswegen 4K, weil ich relativ viel, nicht jetzt beim Film über das Naturhistorische Museum, sondern bei anderen Produktionen, relativ viel Handkamera. Und dann ist es ganz angenehm, wenn man das nach 3 Stunden Handkamera, ist ein bisschen mühsam, wenn man es ein bisschen stabilisieren kann. Und stabilisiert verliert man natürlich an Bild ein bisschen und deswegen. Und wenn es beim Runterrechnen das auch ein bisschen besser wird, aber an sich ist es nicht unbedingt notwendig.
Also Framing wird nie verändert. Das ist immer so wie gedreht. Und weil Sie das gerade erwähnen, ich bin ja ein absoluter Freund der Handkamera, weil es ja eben weniger Barriere aufbaut. Oder eben keine Barriere aufbaut wie ein Stativ. Stimmt die These, da frage ich jetzt einen alten Kameraexperten, dass es nur deshalb ein Stativ gibt, weil die Kameras früher so schwer waren?
Teilweise, natürlich. Aber Handkamera hat es, glaube ich, immer schon gegeben und ist es einfach die Wirklichkeit notwendig. Ich verwende da zum Beispiel kein Gimbal, weil das ist irgendwie, ich habe ganz gerne diese Bewegung, dieses Mitgehen, dieses leichte Wippen. Und ich finde das viel sympathischer oder dynamischer, wie dieses immer, man fliegt immer durch die Gegend, man fliegt dauernd mit Drohnen irgendwo. Das hat schon seine Berechtigung, aber es sättigt sich.
Und umgekehrt ist aber die Handkamera eben das Mitnehmen des Rezipienten auf eine Reise, die Sie gerade im Naturhistorischen Museum erleben.
Ja, es ist ja ein Unterschied. Ich bin mit der Handkamera wesentlich beweglicher. Ich mache die Schärfe selber. Und das geht mit dem Gimbal zum Beispiel nicht. Das ist oder schwieriger, aber ich bin einfach präzise. Ich kann relativ schnell überall hin reinschauen, raufschauen, herumschauen und bin dann problemlos scharf.
Wir sind gespannt auf den Film. Danke für die Zeit, danke für die Expertise und ich freue mich auch schon wieder auf das nächste Kunstprojekt.
Danke.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsum.tv. In diesem Sinne, bis morgen.